Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Trommel Talks. Ich bin der Felix Kraft und heute habe ich den Alex Vesper hier. Ein Schlagzeugkollege hier aus Köln und vor allem auch wieder einer von meinen früheren Helden. Denn ich bin totaler Fan gewesen und bin das auch noch immer von den drei vom Rhein. Und da freue ich mich, dass jetzt hier mir gegenüber der Alex sitzt. Und zwar für mich live und in Farbe für euch nur zu hören. Hallo Alex erstmal.
Felix, ich grüße dich. Vielen Dank für die Einladung. Hallo.
Sehr gerne, wirklich sehr gerne. Und ja, wie kam es dazu, dass ich dich eingeladen habe? Einmal natürlich, weil ich dich als Schlagzeuger einfach wirklich unglaublich gut finde und auch jetzt bei der Recherche habe ich nochmal so in diesen alten Erinnerungen geschwelgt, so ein bisschen die Cover gesehen von den Schlagzeugzeitschriften und ja, das ist einfach total schön, dass du deswegen da bist, aber das ist nicht der Hauptgrund und zwar der Hauptgrund, warum ich dich eingeladen habe, ist, weil ich mit dir gerne über Groove und vor allem die Entwicklung von Groove und Ausarbeitung von Groove sprechen würde, weil das ist so, kann man das sagen, so ein bisschen ein Markenzeichen von dir?
Ich verneige mich erstmal, danke für das Entree. Ist das ein Markenzeichen? Das sollte unser aller Markenzeichen sein.
Das stimmt.
Also ich glaube, that's what we're striving for. Ja, ich versuche das immer erst auch mal zu definieren. Das ist immer der große Elefant im Raum, Groove.
Genau.
Was ist Groove? Ich bin mehr so der Groove-Trommler. Ne? War das nicht von Jost und Benny, dieses Ding? Dieses Elbowing. Ne? Aber aus dem Proberaum hörst du meistens. Und die Entwicklung und die Recherche und das Konzept Groove interessiert mich einfach.
Mhm. Genau, das ist gut, dass du das direkt erwähnst mit der Frage, was ist eigentlich Groove? Weil ich habe hier so einen kleinen Zettel und da ist die erste Frage auch, was ist überhaupt ein Groove? Und hast du da eine passende Antwort für? Weil das ist gar nicht so einfach, finde ich.
Mir ist es immer sehr dran gelegen, ich habe ja zwei Lehraufträge in Köln und in Osnabrück und egal wen ich habe nicht nur Drama, ich habe in diesen Hauptfach Plus Gebilden kommt dann auch schon mal eine Bassistin, ein Sänger und so weiter und so fort. Ne? Also ich gebe da Musikunterricht. Und ich versuche genau mit dieser Frage, also die Leute auch ein bisschen zu sensibilisieren, mal selber herauszufinden, was ist denn Groove für dich?
Mhm.
Ne? Also was bedeutet irgendwie Groove das nicht? Ja? Wann Groove denn etwas? Und für mich, meine Definition ist eine erkennbare Regelmäßigkeit.
Mhm.
Es gibt den perfekten Groove nicht. Also es ist ja mal lange Zeit so gewesen, dass die Drum Machines, die Linz und die Emus und was es nicht alle gab in den 80er Jahren, den Drummern vorgemacht haben, was perfekter Groove ist. In dem Fall aber ist es müßig, darüber zu diskutieren, was ist perfekt, sondern einfach nur, das Ding wiederholt das 1000 Jahre, wenn nicht der Strom ausfällt. Und damit geht Groove schon mal los, dass wenn ich eine Aussage treffe, dass boom, klack, boom, boom, klack, mein Groove ist, dann will ich den Copy-Paste auch, ne, also den ganzen Nummer durch, den ganzen Abend durch und auch am Folgetag nochmal genauso hören.
Ja.
Ja. Und jetzt gerade haben wir ein bisschen so das Problem, dass durch Pro Tools Beat Detective oder durch FlexTime in Logic und wie diese Formate alle heißen, wo Live-Schlagzeug quantisiert wird, plus noch einem Triggering dabei am besten, wird uns wieder mal vorgekaut, was ist der perfekte Groove. Und das zu akzeptieren, missfällt mir ein wenig.
Aber also ich versuche das mal kurz zu greifen und zusammenzufassen. Das heißt, für dich ist erstmal Groove irgendwie eine Art der Wiederholung von etwas, was man selber intendiert hat, dass man will, dass es so klingt.
Besser konnte ich es nicht ausdrücken. Ach, genauso.
Danke.
Richtig. Also die Entscheidung, die ich treffe, dass mein Groove so zu sein hat, ansonsten würde es ja nicht, sagen wir mal, schon allein ungerade Grooves, die meisten Konsumenten gar nicht verstehen eigentlich. Mhm. Da würde ja jeder sagen, Moment, das ist ja gar kein, ne, da muss doch jetzt, auf der 4 muss doch jetzt ein Snare sein.
Mhm.
Aber wenn man das so überzeugend und so wiederholbar macht, dass man sich dran gewöhnen kann, dann ist das für mich Groove. Jetzt mal ganz zu schweigen von dem ganzen Swag-Drumming, von Beat-Displacements, von quintolischer Auffassung, ne, von diesen ganzen Hip-Hop-Grooves. Das ist ja auch so, dass man im ersten Moment denkt, Alter, klappert das?
Mhm.
So, dann kommt man aber zu Takt 2 und denkt, okay, da klappert es genauso. Okay, nach einer Minute klappert es. Ah, jetzt habe ich es begriffen. Die Bassdrum ist immer zu früh und die Snare immer zu spät und so weiter und so fort. Also, dass die Analyse mich dahin führt, dass ich sage, oh, das war jetzt interessant. Oder ich sage, das gefällt mir aber nicht. Auch cool. Mhm. Aber jemand anders sagt, doch, das ist mein Groove.
Das ist schon mal sehr interessant, was du sagst. Und ist für mich jetzt erstmal auch so, also ich kann da sehr gut mitgehen, aus verschiedenen Gründen. Also einmal deswegen, genau was du sagst, mit so zum Beispiel so Hip-Hop-Grooves, ne, die dann, wo extra irgendwelche Parts genommen wurden, die nicht ganz so tight sind, die dann aber wiederholt werden und dadurch dann eine Tightness vielleicht auch im Zusammenspiel, wenn wir schon wieder beim anderen Punkt, mit etwas, was dann zum Beispiel ganz hart quantisiert ist, irgendwie so eine bestimmte Spannung ergeben. Aber dass das Wichtige dabei ist, dass das sich wiederholt und dass es intendiert ist. Und das finde ich auch interessant, weil ich mal eine Aufnahme hatte, wo auch ein, also die ich nur mitbetreut habe, wo ein Schlagzeuger war, der wirklich krumm und schief gespielt hat. Und er sagte, ja, aber ich spiele ja so. Mhm. Und ich will auch, dass das irgendwie so krumm und schief ist. Und ich habe aber das Gefühl gehabt, das groovt nicht. Mhm. Und habe ihm versucht zu erklären, ja, wenn du das so krumm und schief haben willst, dann wäre es schon cool, wenn du das immer so krumm und schief spielst. Und es ist auch völlig egal, ob du das gelernt hast oder ob das aus dir herauskommt. Aber wichtig wäre, dass das irgendwie so eine Konsistenz hat. Aber zurück nochmal zu den Drum Machines und der harten Quantisierung. Warum missfällt dir das dann, dass das scheinbar der perfekte Groove sein sollte? Weil das wäre es doch dann eigentlich, oder?
Ja, eben. Das ist aber so ein bisschen was wie Convenient Food. Mhm. Na, also das, es wird dir wenn du zu einem Discounter mal in die Fertiggerichteabteilung gehst, da steht dann vielleicht Lasagne auf irgendwas drauf. Und dann schaust du mal nach, wie viel Lasagne ist denn da überhaupt drin. Ja, aber es ist genauso, dass jemand im Studio eine Produktion macht, die Band spielt was ein und alle sind zufrieden. Und dann wird gesagt, okay, Engineer, du hast jetzt mal eine Stunde. Und dann wird alles irgendwie mit dem Lineal gerade gezogen, wohin gezogen. Und das ist nicht Musik. Mhm. Hör dir alte Musik an, die noch zusammen in einem Raum, vielleicht sogar ohne Klick gemacht wird. Da wird noch gespielt mit kleinen Temposchwankungen. Also wenn ich doch will, dass ein Refrain die Menge begeistert, wäre das doch nur normal zu sagen, hey, lass uns doch 2 Beats schneller werden im Refrain. Mhm. Und wenn danach im Vers die Strophe wieder erzählt wird, dann wären wir ein bisschen intimer, nehmen die 2 Beats wieder zurück. Wenn es aber jetzt eine willkürliche Sache ist, dass vielleicht aus den 2 Beats, dann bleibt es beim nächsten Vers bei den 2 Beats und dann tun wir nochmal 2 Beats drauf, dann wird jeder mit nur annähernd guten Time sagen, Entschuldigung, seid ihr auf der Flucht oder was macht ihr da? Mhm. Und dieses Gespür dafür ist wichtig für Time. Und es gibt einfach musikalische Aussagen, die sind jenseits vom Grid. Und wenn jetzt ein Engineer sich da hinsetzt und alles gerade zieht, dann ist das so ein bisschen wie diese Lasagne. Das tut man halt so. Die Industrie verlangt das, dass die Gitarre genau da in 16. Raster mit der Hi-Hat. Und ja, ist es so? Dann hör dir mal September an. Mhm. Earth, Wind & Fire. Drück auf Play bei September, hör dir 30 Sekunden an, stoppe und drück wieder auf Play. Das ist das geschmeidigste Accelerando, was du in deinem Leben je gehört hast. Und wem ist das schon mal aufgefallen?
Mhm. Okay. Viel Inhalt. Muss ich wieder so ein bisschen sortieren. Das heißt, Groove ist die Kontrolle über das Spiel und die Art und Weise, wie man sozusagen das, was man spielen will, umsetzen kann. Das ist erstmal das. Und das hat nichts mit einer vorgegebenen Time im Sinne von einer Quantisierung oder, wie du gesagt hast, vom Grid zu tun.
Lass mich mal ein anderes Beispiel nehmen.
Ja.
Wenn wir über Gesang reden, der ja ein ähnliches Problem hat. Also es wird ja, jemand singt was ein und dann kommen die üblichen Softwaren wie Autotune, Melodyne. Und da wird das erstmal durchgejagt. Bis hin zu einem Genre wie im Hip-Hop, wo genau dieser Einsatz von diesen beiden Softwaren so ad absurdum geführt wird, dass wir nur noch Roboterstimmen haben. Mhm. Und auch selbst bei wirklich guten Sängern. Also es ist ja nicht nur, dass Unvermögen daraus kompensiert wird, sondern es wird ein Stilmittel kreiert. Mhm. Ja, und auf diese Art und Weise verlieren wir so ein bisschen das, wie klingt die menschliche Stimme eigentlich? Was könnte ich denn ausdrücken, wenn ich intensiver und zum Beispiel ein bisschen schneller oder lauter werden möchte? Ja, das wird einfach Industriestandard genau auf die Tonhöhe gepitcht. Vibrato gibt es nicht mehr oder total übertrieben. Ich bin wieder bei der Lasagne, das hat nichts mehr mit der Lasagne zu tun. Und das ist bei uns sehr, sehr ähnlich, finde ich.
Wie ist das denn dann? Wenn du jetzt sagst, da ist jemand, der will sein Timing oder sein Groove entwickeln, sollte der in der Lage sein, quasi wie ein Roboter spielen zu können? Also ist der Schritt so, wie jetzt sagen wir mal Picasso, glaube ich, war das, der sagte, ich male wieder wie ein Kind, weil ich kann malen wie die Meister und ich weiß jetzt, was ich will. Ist das der Weg oder ist es eher andersrum, dass man sagt, mach das so, wie du das machen willst, aber sei gut dabei, also eher ein Max Ernst, sag ich mal.
Schöner Vergleich. Ich habe mich das auch oft gefragt, weil gerade auch so Picasso oder sagen wir die ganzen Fotorealisten eigentlich. Mhm. Ne? Also wie weit kann ich es treiben, dass ich jetzt mal so einen Apfel in Natur so male, dass ich denke, das ist ein Apfel. Und ab wann muss ich mich als Künstler ausdrücken und sagen, ja gut, haben wir jetzt gesehen den Apfel, aber vielleicht gibt es eine andere Sichtweise von dem Apfel.
Mhm.
Das habe ich auch schon sehr, sehr oft drüber nachgedacht. Nochmal, diese Reproduzierbarkeit ist total wichtig. Ja, wenn dein Drummer, der nicht so toll gespielt hat, das beim nächsten Mal der Performance dieses Stückes genauso machen würde. Also nehmen wir mal ein Beispiel. Ich habe mir mal diese Kings of Leon Nummer, nicht Sex on Fire, sondern die andere. Egal, Kings of Leon habe ich mir rausgehört und dachte, als erstes mal Tempo rausfinden. Dachte ich mir, Alter, was ist denn hier los, ne? Und das war wirklich, es wurde schneller, langsamer. Und dann höre ich mir das live an, denke ich mir, okay, die Studioproduktion war mal so. Aber der gleiche Timbre war auch bei einer Live-Performance, die ich gesehen habe. Das ist beabsichtigt, dass der Phil in den Refrain total nach vorne rast.
Mhm.
Das ist super. Da kann ich mich drauf einlassen. Wenn der Phil aber beim nächsten Mal total in die Hose geht, weil der Drummer nicht gut drauf ist oder weil die Band gelangweilt ist, das ist dann Ungroove für mich.
Ja. Ja, das erinnert mich so ein bisschen daran, was der Guido Jöris mir mal sagte in einem Kurs. Er sagte, du kannst spielen, wie du willst, wenn du so lange du so spielst, wie du willst. Mhm. Das ist das Wichtige. Und er hat da damals, das Beispiel ist schon Jahre her, von den Chili Peppers, diese Blood Sugar Sex Magic, das ist ja auch so eine legendäre Platte, die einfach so eingespielt haben. Und da ist aber völlig klar, Flea und Chad Smith, die spielen beide das, was sie wollen. Und das ist nicht immer komplett übereinander. Es geht manchmal auseinander, aber die wollen das in dem Moment. Und das erzeugt diese Spannung dann. Ne?
Es gibt eine Metaebene bei dem, was wir tun, natürlich. Mhm. Ne? Ich sag dir jetzt nochmal kurz ein Eckfähnchen auf der anderen Seite des Platzes. Du hast es eben angesprochen mit Picasso. Picasso kann nachweislich malen zu dem Zeitpunkt. Es ist kein dilettantisches Geschmiere, dass einer sagen kann, entschuldige mal, aber ein Mensch hat keine zwei Augen nur auf der rechten Seite.
Mhm.
Also wenn ich nur aus Unwissenheit spiele und vor mich hin pörkele und das als Groove bezeichne, wird das aber nicht passieren, dass er mir diesen Groove erklären kann, dass er den reproduzieren kann, dass er da eine Emotionalität reinsetzt, die ich entdecken kann. Verstehst du, was ich meine?
Ja.
Also das gehört schon ein gerüttet Maß an handwerklicher Kunst dazu, einen Groove zu verändern. Schau, wie Questlove über die Aufnahme mit D'Angelo gesprochen hat. Was war der, dass er gesagt hat, spiel mal wie ein betrunkener Dreijähriger. Nur mal so als Bild genannt. Und dass er sich unglaublich verbiegen musste, das zu machen. Und das hat epochale Auswirkungen gehabt.
Also meine Frage ist so ein bisschen, vielleicht kann ich da auch nochmal von der anderen Seite rangehen. Die Frage ist so ein bisschen, lohnt es, wenn man seinen eigenen Groove erfahren oder erspielen will, sich um so welche Sachen wie Quantisierung und so Gedanken zu machen? Ich warte mal erstmal deine Antwort ab und dann frage ich vielleicht nochmal
was. Ich habe es nicht ganz verstanden. Also lohnt es sich, um Quantisierung Gedanken zu machen? Fragezeichen?
Genau, wenn man seinen eigenen Groove einfach erfahrbar machen will oder entwickeln will.
Also ich sag mal so, wenn man was in der DAW, in der Audio Workstation einspielt und dann irgendwo mal einen Loop-Punkt setzt und sich mal selbst anhört, ist das ein Loop? Und kann ich das reproduzieren? Und dann nehme ich mal andere zwei Takte aus meinem 5-Minuten-Song und sage, ist das adäquat? Also entdecke ich da einen roten Faden oder nicht? Oder ich nehme mir mal einen perfekten Groove und schiebe mal ein bisschen rum und sage, was passiert denn, wenn ich jetzt die Snare ein bisschen zu weit nach da oder nach da ziehe? Das ist ein super, super tolles Hilfsmittel.
Aber das heißt, dein Referenzpunkt wäre schon sozusagen eine gedachte Ideal, also ideal nicht im Sinne von beste, aber von einer idealisierten Time. Das wäre da die Quantisierung, worum sich dann der Groove, den man für eine bestimmte Sache nutzt oder präferiert, sozusagen herumbildet.
Ja, ich gebe dir mal, also ich, so mit 17, 18 hatte ich meine ersten Studiojobs und auf Tonband. Mhm. Impliziert, du musst ein Stück von A bis Z durchspielen.
Kenne ich auch noch.
Punch in, punch, ja, punch in, punch out kann man machen, aber es ist sehr, sehr schwierig. Du musst genau wissen, was du an der Stelle gespielt hast, wenn du da reingehen möchtest. Wie offen war die Hi-Hat? Wie laut habe ich die Snare gespielt? Und um es nicht diesen Schnitt zu hören. Ne? Dann habe ich zuerst gespielt. Das heißt, ich hatte immer nur ein Stück Papier mit einem irgendeine Art Knacken, was, ne, was Logic auch impliziert hat, wenn man auf Klick drückt, ne? Ja. Also dieses kurze elektrische Signal. So. Und wenn man damit zufrieden war mit dem Take, Achtung, jetzt kommt das Entscheidende. Dann kommt der Bassist und spielt so genau auf das Schlagzeug drauf, wie geht. Und dann kommt von mir aus der Gitarrist und so weiter und so fort. Das heißt, man hat gesagt, hey, das ist ein geiler Drum-Take und darauf bauen wir das alle auf. Mhm. Heute ist es genau umgekehrt. Irgendjemand macht mit perfekten Loops quantisierten Instrumenten und sagt sich dann kurz vorm Mischen der Produktion, ich glaube, jetzt hätte ich gerne echtes Schlagzeug hier drauf.
Genau, ja.
So, vielen Dank.
Also mach mal ein bisschen was.
So, wie groß ist jetzt meine Interpretationsmöglichkeit?
Freiheit, ja.
Wo ist meine Kernkompetenz denn jetzt hier gefragt? Doch nur eigentlich im so genau als möglich ein Loop ersetzen oder ein Programming zu ersetzen. Mhm. Und das ist halt eine Sache, die führt zu der Entwicklung der Popmusik, wie wir sie gerade haben. Ja. Let's face it.
Okay.
Ein kleines Beispiel noch. Mhm. James Blake, Unluck.
Ja.
Zum Beispiel. Dieser Groove, der an... Also du hast zwei Möglichkeiten. Entweder sagst du, Alter, ist das daneben? Oder sagst, boah, ist das spannend.
Ja.
Und es gibt Leute, die verstehen das. Und es gibt Leute wie ich zum Beispiel, die das lehren musste, dass ich sage, pass mal auf. Ich bounce das jetzt mal aus dem Logic und wir machen drunter den Klick und dann analysieren wir mal, wie ist denn diese Bass dran da und die Akkorde von diesem Chibo-Sample, der da läuft. Und dann kann man sagen, ach guck mal, die Bass dran ist immer so weit zurück, die Snare ist immer und so weiter und so fort.
Ja.
Also wir lernen diesen Geschmack kennen gerade von dem Beruf.
Ja, das ist total interessant mit dir zu reden, weil ich habe so viele Gedanken gerade im Kopf, ne, die da sich bei mir entwickeln. Ich versuche trotzdem irgendwie so den Faden zu behalten. Eine Sache dazu vielleicht, du hast ja viel Lehrerfahrung und hast jetzt auch schon, ich würde mal sagen, ein bis zwei Generationen Schlagzeuger nach dir erlebt. Und das Spielen zum Metronom und zum Klick hat ja heute eine ganz andere Relevanz und Bedeutung als noch vor 20, 30 Jahren. Ich habe zum Beispiel den Johannes Biegel hier im Podcast mal gehabt und der sagte, zum Klick spielen, das ist für mich, also ich kann mir eigentlich gar nicht vorstellen, ohne Klick zu spielen, weil das ist halt wie ein Mitmusiker für mich. Und ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich so Drumtracks dann auch höre von jungen Kollegen, die dann auch so, was du sagst, mit nach hinten ziehen oder wirklich so ein bisschen Swag-Drumming machen, dass die das auch deswegen so in dieser Perfektion hinkriegen, weil die halt gewohnt sind, zum Klick zu spielen. Mhm. Würdest du sehen, da auch irgendeine Verbindung sehen oder hast du da was beobachtet über die Jahre?
Wie eben mit dem Gesang gesagt, wir haben ja Pitch. Wir müssen uns ja nicht darüber unterhalten, dass wir jetzt ein neues Herzzahlsystem. Ja, es gibt das wohltemperierte Klavier, seitdem ist klar, wie Tuning funktioniert. Mhm. Und so ist das bei uns auch. Ein Lied hat ein bestimmtes Tempo und eine Subdivision und eine Auflösung. Ich kann natürlich wesentlich besser mit Grooves spielen, wenn ich einmal sagte, okay, so ist drauf.
Mhm.
Und jetzt gehe ich hin und verbiege mich mal. Ja, Picasso hat gesagt, so ist der Apfel. Ich kann den malen, aber ich kann vielleicht eine andere Sichtweise aufzeigen von dem Groove. Natürlich ist heute zum Klickspielen, sag mir mal eine Band, die nicht mit Zuspielern spielt.
Ist schwierig mittlerweile, ja.
Und dann kommen Fragen auf wie, ach so, live, das geht ja gar nicht so ab irgendwie. Ist ja, ja, weil es genau wie die Platte ist. Also mit Verlaub, ich habe Dirty Loops gesehen. Mhm. Ich glaube, ich habe den ganzen Abend, ich sag mal, 16 Takte gehört, die ich nicht vom Album kannte. Das ist 1:1 die Produktion gewesen, mit allen Zuspielern und allem Zip und Zap.
Mhm.
Ja, wo ist denn da auch die Kreativität und so? Bei allem Respekt, wie kreativ die Musik ja selber ist. Aber jetzt, was mein Groove-Gefühl oder die Experimentierfreude? Fragezeichen.
Mhm. Ja, okay. Wie ist das bei dir selber, wenn du bei DJ Bobo spielst? Da bist du ja auch mit Sicherheit gefangen innerhalb der Rahmen dessen, was dir vorgegeben ist, oder?
100%, klar. Also da ist man in dem Rahmen gefangen, was kommt vom System, was ersetze ich. Also ich habe mal eine Weile da auf Tour auch selber getriggert und dachte mir, okay, wir haben jetzt eine Bassdrum Natur, dann eine Bassdrum getriggert und vielleicht noch eine vom System. Also irgendwas kann jetzt hier mal weggelassen werden. Ne? Ich habe einen ganz schönen Satz mal von dem TLer, von dem Eddie Frühwirth, das ist der, der baut das Ganze technisch zusammen, von der Bühne wie PA auch so. Und der hat mir mal ein schönes Kompliment gemacht, sagte, dass die Anlage einfach besser klingt, wenn ich spiele, weil die Signale definierter sind. Es ist mehr im Grid, also von der Velocity her, also von der Anschlagsstärke, von der Regelmäßigkeit und wie das vielleicht mit einem programmierten Bass zusammen funktioniert. Also je tighter das ist, desto tighter klingt das. Vielleicht kann man sich das so vorstellen. Aber das ist halt auch eine Musik, die das voraussetzt. Ne? Das ist ja jetzt keine improvisatorische Musik oder keine rockige Musik oder so. Die ist halt da zum Tanzen gut.
Ja, okay. Wie ist deine Herangehensweise, um Groove zu entwickeln? Also der Vincent Golli hat mir erzählt, es gibt einen Groove-TÜV von dir, den er sehr schätzt. Auch nochmal schöne Grüße an dieser Stelle. Und ich würde dich gerne fragen, wie funktioniert das denn?
Der Groove-TÜV basiert auf ein Großteil meiner Lehre ist das New Breed Buch von Gary Chester. Das ist mir mit 15 mal angetragen worden von dem Dieter Blahak aus dem Drum Center. Und der dann sagte, Alex, hier, das Buch musst du mal, check das mal. Es ist echt toll, was da drin steht. Und ich dann so mit 14, 15 sehe, also das Cover, fand ich ein bisschen cheesy. Und dann denke ich, da stehen doch gar keine Grooves, sind da seitenweise nur Readings und so. Und ich habe es wieder ins Regal zurückgetan. Das ist der große Fehler gewesen eigentlich. Ne? Weil ich war dann Ende 30, da hat mein Kumpel Antoine Fillon von der Schmidt-Band, der Trommler damals, sagte, Alex, kennst du Gary Chester New Breed? Es ist Ultra 8. Du musst machen Systeme mit drei Gliedmaßen, da musst du singen das. Und da habe ich gedacht, wow, cool. Und bin sofort habe mir das besorgen lassen. Das war mein Geburtstagsgeschenk zum 40. Und dann habe ich damit angefangen zu arbeiten. Das heißt, das ist 15 Jahre her jetzt und das hat mein Spiel komplett verändert. Und jeder, der es nicht kennt, Gary Chester, es gibt 39 Systeme, die du also meistens mit drei Gliedmaßen spielst, bis auf ein System, das ist mit zwei Gliedmaßen. Das verbleibende Gliedmaß spielt das Reading. Und das, also ich weiß viele Leute, die bearbeiten mit dem Buch, aber die haben offensichtlich alle das Vorwort nicht gelesen. Der große Knackpunkt an der ganzen Sache ist die Stimme, die Inbetriebnahme der Stimme. Mhm. Ja, du sollst die Viertel, die Achtel auf eine Stimme des Systems und oder das Reading mit der Stimme sprechen, singen. Das ist immer dasselbe, wenn ich sage sprechen oder singen, ist dasselbe. Mhm. Das heißt, du spielst ein Groove und ich benutze die Silbe Ta. Mhm. Benny kann sich auf den Kopf stellen mit seinem Chit. Für mich funktioniert das nicht, weil es immer eine Subdivision am Ende impliziert. Ich benutze Ta. Und das, wie gesagt, du hast einen Groove und spielst entweder die Viertel, ta, 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 oder ta, ta, ta. Eine Stimme des Systems wäre jetzt eine 16. High. Tak, 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 tak. Nur die Bassdrum, nur die Snare mit allen Ghost Notes. Und Achtung, das Reading, und zwar in den Notenlängen, wie es da steht. Wir haben als Schlagzeuger immer nur Note-On-Befehle. Wir haben ja nicht wie ein Bassist oder auch selbst wie einer, der Pauke spielt, hat ein Gefühl für die Länge, die die Trommel dämpfen muss. Und das ist natürlich auch ein Grid für uns, was Timing definiert. Und diese Sachen, Viertel, Achtel off, eine Stimme des Systems, Reading, das ist mein Groove-TÜV. Mhm. Ich möchte von einem Schlagzeuger, dass er mir den Groove von Superstition und die Klavinett-Stimme singen kann. Oder die Viertel, oder die Achtel, oder nur die Bassdrum, oder nur die Hi-Hat. Also das heißt, der Groove, es ist ein bisschen zurücküben, weil jeder denkt, ja, ich groove doch, ich spiele doch hier. Aber nichts spielt von alleine. Mhm. Das Gehirn muss ein Konzept haben für Groove und das an die Gliedmaßen schicken. Und Gary Chester über dieses Inbetriebnahme der Stimme hat dann einfach festgestellt, dass der Weg von Gehirn zu Zunge wesentlich kürzer ist. Das heißt, wenn ich ein tick tick tack tick tick ding tack tick ding mit dem Gehirn Zunge kurzen Weg definieren kann, wird es leichter, dass ich das auch spielen kann. Mhm. Kann ich dung tack dung tack nicht singen, werde ich es wahrscheinlich auch nicht spielen können. Kann ich singen? Kann es sehr gut sein, dass ich es spielen kann. Mhm. Ja, wenn du keine Vorstellung von Tightness und Groove, Subdivision, von allein von der Stimme interpretieren kannst, vergiss es, wirst du es nicht spielen können. Mhm.
Genau, das sind auch wieder mehrere Sachen. Das ist ja so ein bisschen auch wie in der indischen Trommelei, ne? Also ich habe mal einen Workshop gemacht bei Trilok Guto und da ist das ja auch so, dass man jede Figur, die man spielen will, die muss man vorher sprechen können. Und man darf die dann auch teilweise gar nicht in der traditionellen indischen Musik spielen, wenn man sie nicht sprechen kann vorher. Also ein interessantes Konzept ist. Ne? Und das Zweite ist auch das, was du sagst, und das finde ich auch so unfassbar wichtig, dass man als Schlagzeuger die Längen der Töne im Kopf hat. Auch da nochmal hier ein tolles Interview, das war jetzt, glaube ich, vor 2 Wochen habe ich das veröffentlicht, mit Jürgen Peiffer, der das auch sagte, dass er das, wenn er seinen Studenten was beibringt, dass er die Stimmen komplett einmal kurz sprechen lässt, aber auch lang sprechen lässt. Und wenn es so eine Leseübung ist, ne, die gleiche Übung auch einmal mit kompletter Länge sprechen lässt und dann das versucht zu kombinieren und daraus sich neue rhythmische, ja, Interpretation, also man würde vielleicht sagen Phrasierung, aber es ist auch nicht das richtige Wort dafür, entstehen. Weil dadurch kriegt man so eine Auffassung davon, was ist denn da alles noch drin und wie klingt das und wie geht man dann in den Groove rein, wie spielt man die Snare. Dadurch verändert sich ganz viel.
Jürgen, ein unfassbar toller Kollege, der unglaublich versiert und routiniert im Orchester-Big-Band-Spielen ist. Der kann wunderbar lesen und interpretieren. Und das wundert einen dann nicht, wenn einer eine Vorstellung hat von, was steht denn da eigentlich, wenn es das sind Längen. Wie orchestriere ich das denn? Spiele ich das jetzt jedes Mal mit der Snare und dem Splashbecken? Wahrscheinlich nicht.
Und nicht nur das, sondern auch, ich würde behaupten, auch die Art und Weise, wie man die Snare dann spielt, also wie man die anspielt, die verändert sich auch. Ja. Oder die Bassdrum, wie man die tritt. Das sind ja so kleine Nuancen. Und da sind wir dann auch wieder bei dem Thema Groove, der sich dann auch wieder so ausbildet von der Vorstellung, die man hat über eine Sache, die man dann irgendwie ja in die Arme, in die Beine irgendwie schicken kann. Ne?
Absolut, genau das. Nochmal mit dem Groove. Also ich meine, wenn ich jetzt sage, so spielen, wie man mag. Ne? Man muss wirklich eine Vorstellung von Time und Groove haben. Und die ist ja nicht absolut. Also es passiert mir, ich nehme mich unheimlich oft auf, weil ich das immer noch erstaunlich finde, dass ich nehme was auf und denke mir, ernsthaft? Das habe ich gerade gespielt? Mhm. Ja, weil man mit irgendwas Komplexem beschäftigt, man hört sich nicht ordentlich zu. Das will erarbeitet werden. Mhm. Ja, das ist ja nicht eine absolute Sache, dass du sagst, dass, ich hab's jetzt. Ich groove. Punkt. Mhm. Es wird immer wieder Sachen geben, die einfach nicht richtig sind. Wo man sich selber auch ein bisschen betuppen muss.
Ja.
Ich denke, okay, wenn ich da Spaß habe, Obacht. Spaß heißt, werde ich wahrscheinlich schneller.
Ne? Ja.
So, kleine Eselsbrücken.
Ja, also wirklich total spannend, das Gespräch mit dir, weil wirklich 1000 Fragen da auftauchen.
Ich habe Zeit. Ich muss um 6 in Düren sein. Oder?
Sehr gut. Das ist aber dann bei dem Groove-TÜV so, dass du eine zusätzliche Stimme noch dazu nimmst, neben dem, was du, also du hast einmal das, was du sprichst und die 4 Gliedmaßen, die dann quasi 3 oder 2 Systeme spielen, eine ostinate Figur, ist das richtig?
Das ist in dem Chester so. Also so, konkret gesagt, so. Chester Nummer 1 fängt an mit 2 Hyatt-16-Figuren parallel. Mhm. Na, und dann stutzen dann die meisten, aber der Gary Chester war der erste Typ, der gesagt hat, Moment mal, also aus der Anforderung heraus, dass jemand sagt, Entschuldigung, kann ich nicht eine 16. Hi-Hat haben und eine getretene Hi-Hat? Und er sagt, ja, aber das klingt dann immer so. Ne? Und das war dann der erste Typ eigentlich dann, ich meine, wir reden über die 70er Jahre, der so eine Hi-Hat sich mal zugemacht hat, rechts da dran gestellt hat, dann gesagt, okay, kann ich. Oder ein Backbeat auf einem fetten Floor-Tom. Mhm. Man sagt, ja, muss ich aber immer so über Kreuz spielen, doof. Ah, dann nehme ich doch das Floor-Tom zu auf die linke Seite. Heute ist das natürlich No-Brainer. Jeder hat das. Ne? Also das erste System sind 2 Hi-Hats, 16. Und dann gehst du mit der Bassdrum das Reading durch. Ja, und du sollst die Viertel, die Achtel off oder eine Stimme des Systems. Es ist in dem Fall nur die 16. Hi-Hat oder das Reading, was in der Bassdrum liegt, mit der Tonlänge. Wenn du jetzt den TÜV auf einen Groove, du spielst von mir aus ein Bossa Nova. dann singst du diese Achtelhi-Hat, dann singst du die Bossa Nova Clave, dann singst du die Bassdrum, mhm. dann singst du die Viertel, die Achtel off. Mhm. Und wenn es gut läuft, singst du halt noch Blue Bossa dazu.
Ja, das also. Ist auch total lustig. Auch wieder der Guido Jöris, den ich wirklich auch als Lehrer unfassbar schätze.
Ich habe ihn nie als Lehrer erlebt, das nervt mich. Also ja. Ich habe auch schon mal ihn gefragt, können wir uns nicht mal, kannst du mir nicht mal Unterricht geben? Da hat er nur süffisant gelacht.
Guido ist einfach super auch als Typ. Und es gibt so aus der Studienzeit so mehrere Erlebnisse, die mich nachhaltig geprägt haben. Eine Sache war unter anderem, dass er sagte, so Felix, spiel mal den Groove und das ist schon okay. So, und jetzt erzähl mir mal dabei, was du gestern eigentlich gegessen hast. Und dann habe ich gesagt, was soll das jetzt? Und dann sag ich, ja, erzähl mal. Und dann habe ich versucht, das anzufangen zu erzählen. Und habe gemerkt, ich komme komplett raus, ich bin draußen. Er meinte, du kannst den Groove erst dann wirklich, wenn du erzählen kannst. Und dann kannst du deinen Kopf benutzen, um entweder eine Melodie dazu zu singen oder dich komplett auf den Groove zu konzentrieren. Ist nochmal ein bisschen anderer Ansatz, aber auch dieses, dann kannst du jetzt zum Beispiel die Gesangsstimme mitsingen. Aber du spielst dann nicht die Gesangsstimme am Schlagzeug mit, sondern du spielst den Groove. Und da ist die Gesangsstimme. Und dann hast du die Möglichkeit, quasi wieder beides zu verbinden und den Groove grooven zu lassen und die Gesangsstimme darüber zu setzen und sich das verbinden zu lassen. Und da sind bei mir mehrere Sachen im Kopf aufgegangen, wo ich dachte, ja, genau so, das ist genau richtig.
Ein schöner Ansatz. Ich sag, pass auf, wenn du jetzt aber The Inner Game of Music lesen würdest, ich weiß nicht, ob du das kennst, da geht es genau im Gegenteil. Also da gibt es eine Passage, lesen Sie bitte folgende Passage und sprechen Sie laut aus, was in Ihrem Kopf vorgeht. Mhm. So, können aufhören, noch zwei Seiten. Haben Sie verstanden, was Sie gerade gelesen haben? Also sicherlich kann man das trainieren, aber da wird genau auf diesen Punkt eingegangen, den wir Musiker, glaube ich, alle sehr, sehr gut kennen. Du spielst einen Groove und überlegst, wen wollte ich anrufen? Habe ich den Herd ausgemacht? Warum guckt der Typ in der ersten Reihe so doof?
Mensch, und jetzt habe ich in der ersten Strophe den Fehler gemacht. Den
so, mache ich jetzt so verdammte Hacke. Was kommt als nächstes? So, das ist diese ganze Quatscherei im Kopf, die dich einfach vom Groove ablenkt. Ich finde das super. Und nochmal, ich glaube, es gibt bestimmt, ich würde mich gar nicht trauen, Steve Gadd eine Frage zu stellen, wie kennst du Gary Chester? Kannst du eine Viertel mitsprechen, wenn du das machst, was du tust? Um Gottes Namen, weil das könnte ja herauskommen, dass er alles das nicht kann, aber einfach den Groove hat.
Ja, genau, das stimmt. Ich glaube, der Ansatz von Guido war auch eher, dass man dann wieder sozusagen sich auf Sachen konzentrieren kann. Ne?
Er wollte dir eine Hilfestellung geben. Und ich will auch Hilfestellung, weil ich bin nicht Steve Gadd.
Ja,
ich habe nur gedacht, irgendwie kann ich das besser machen. Aber wie? Und das hat mir halt geholfen dabei. Ne? Ja. Und ich mache immer so einen Umkehrschluss. Ich lasse jemanden was spielen, und dann hakelt das vielleicht an der einen oder anderen Stelle. Das ist nicht nur Schlagzeug, also auch genau, du siehst es bei BassistInnen war das jetzt Gender, die spielen etwas und der Fuß macht tap, tap, tap. So, dann kommt die Modulation oder irgendwas anderes. Ruhe unten. Das heißt, Time ist jetzt mal kurz an der Garderobe. Moment, ich muss mal kurz überlegen. So, und dann wieder. Das ist dasselbe in Grün. Dieser Groove scheint nicht immanent zu sein. Mhm. Und wenn ich was höre am Schlagzeug, das hakelt, sage ich, kannst du mir kurz mal die Viertel dazu sprechen? Mhm. Und es ist 100% so, dass das da nicht geht. Mhm. So eine Umkehrreaktion.
Ja, interessant. Sehr interessant. Mhm. Sehr, sehr interessant. Da fällt mir auch dann ein, also um diese Entwicklung des eigenen Grooves, bei Tony Williams, der mal sagte, er für ein Jahr lang oder so einfach nur Viertel auf dem Ridebecken geübt, ne, um halt diese Groove und dieses wieder reproduzieren irgendwie hinzukriegen. Es dreht sich ja aber alles bei diesen Sachen immer um eine gewisse Time, ne? Und was ich dann auch noch, das wäre jetzt mal so eine Perspektive, die man mal so reinwerfen könnte, interessant finde, ist, wenn man so jemanden wie Limpe Fuchs, die ich letztens hier auch im Interview hatte, die genau anders an die Sache herangehen. Ne? Die sagt, es gibt einmal so ein prosaisches Trommeln oder Musik machen, wo es dann auch geht um Rhythmik, um sowas wie Groove und Time. Und es gibt so ein lyrisches Trommeln, wo es darum geht, eine Geschichte zu erzählen. Mhm. Und bei dieser Geschichte ist es eher störend, wenn ich sowas habe wie eine bestimmte Time, weil dann konzentriere ich mich nicht mehr auf die Geschichte, die ich eigentlich erzählen will. Das kriegt man dann da nicht mehr so richtig unter. Ne? Das ist dann Schwierig.
Das fällt mir jetzt schwer, weil wir den musikalischen Kontext gerade außer Acht lassen. Mhm. Also es gibt ja Bestrebungen sowohl in der zeitgenössischen Klassik wie im Avantgarde-Jazz und was all das, worüber wir hier reden, halt eben genau nicht zu machen. Mhm. Keine Frage. Also da ist alles, was sich wiederholt oder was in Time gespielt wird, ja verpönt.
Ja.
Also klar, natürlich. Also man muss aber wirklich sehen, wo, in welchem Genre, wo bewege ich mich jetzt gerade als Künstler?
Genau. Den Bogen, den ich dann aber spannen würde, ist, dass ich auch glaube, selbst wenn man das macht, ist sowas wie Intention, also nicht Intuition, sondern Intention, zu wissen, was man tun will, absolut erforderlich. Und auch da würde ich wieder sagen, man hört das, ob jemand intendiert einen Ton spielt oder eben in dem Beispiel dann nur brabbelt.
Couldn't agree more.
Das war super.
Ja.
Ja. Ich gucke auf die Zeit und sehe, wir haben schon, hier schon 35 Minuten.
Das verging wie im Fluge.
Ja. Ich würde mich an dieser Stelle erstmal bedanken bei dir, Alex. Ich hoffe, das ist nicht das letzte Mal gewesen, dass wir uns hier treffen.
Sehr gern.
Mich freut das total, mit dir zu sprechen und mit dir sprechen zu dürfen. In den Shownotes, wie immer, findet ihr alles Mögliche zu Alex, seine Webseite. Da sind alles, was irgendwie relevant ist, ist verlinkt. Jetzt habe ich auch meinen Hund tapsen gehört. Ich glaube, der kommt jetzt auch hier so langsam an. Schaut da mal rein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch den Podcast bewertet mit einer 5-Sterne-Bewertung. Bei iTunes und bei Spotify geht das mittlerweile. Und ja, wenn es irgendwelche Fragen gibt, gerne an mich schicken. Gerne bei Instagram diesen Post kommentieren. Ihr könnt aber auch gerne den Alex kontaktieren über die Webseite. Ich habe die Erfahrung gemacht, einfach mal trauen, das ist super. Und man kann da unglaublich viel draus ziehen.
Ich beiße nicht.
Das habe ich gemerkt, obwohl du so nah hier mir gegenüber sitzt. Alex, vielen Dank für deine Zeit. Das ist echt super, super nett. Und vielen Dank für das ganze Wissen, was du hast, was du hier teilst. Das
sehr ist gerne, war mir eine Ehre und Freude.
Danke. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euch noch einen schönen Tag und viel Spaß beim Musikmachen. Ciao.
Ciao, ciao.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.